Bibelauslegung, Kapitel 7. Ein Leben führen, das der Berufung würdig ist. Der Ort der Berufung und die christliche Freiheit. Ist es nicht richtig, alles, was man tut, zur Ehre des Herrn zu tun? Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, kein Weib zu berühren. Aber um der Hurerei willen habe ein jeder sein eigenes Weib, und eine jede habe ihren eigenen Mann. Der Mann leiste dem Weibe die eheliche Pflicht, gleicherweise aber auch das Weib dem Manne. Das Weib hat nicht Macht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Gleicherweise aber hat auch der Mann nicht Macht über seinen eigenen Leib, sondern das Weib. Entziehet euch einander nicht, es sei denn etwa nach Übereinkunft eine Zeit lang, auf dass ihr zum Beten Muße habet, und kommet wieder zusammen, auf dass der Satan euch nicht versuche wegen eurer Unenthaltsamkeit. Dieses aber sage ich aus Nachsicht, nicht befehlsweise. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie auch ich selbst. Aber ein jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Verse 1-7. Die Bibel lehrt, dass es für einen Gläubigen richtig ist, ein Leben im Glauben zu führen und alles, was er tut, zur Ehre des Herrn zu tun. Denn der Glaube eines Menschen, der von der Sünde errettet wurde, ist nicht nur auf spezifische Glaubenshandlungen beschränkt, vielmehr steht sein gesamtes Leben in Beziehung zu dem gerechten Gott. Der Apostel Paulus sagt dazu in 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 31, »Ob ihr nun esset oder trinket oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes.« Dieses Wort bedeutet, dass alle großen und kleinen Handlungen in unserem Leben nicht von Gott getrennt sind, sondern zu einem Leben geworden sind, das Gott die Ehre gibt. Es geht dabei nicht einfach um religiöse Handlungen wie Anbetung oder Gebet, sondern um das Leben eines Pilgers, der auch im Alltag auf den Rettergott blickt und nach seinem Willen lebt. Zur Ehre des Herrn zu leben, ist in erster Linie eine Haltung, die anerkennt, dass das Zentrum des Lebens in Gott liegt. Menschen neigen leicht dazu, ihren eigenen Interessen, ihrer Ehre oder ihren Begierden zu folgen. Ein Mensch jedoch, der an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt, lebt in der Überzeugung, dass der Sinn seines Lebens in der Verherrlichung Gottes liegt. Daher denkt er selbst bei der Wahl einer beliebigen Tätigkeit darüber nach, ob sie vor Gott richtig ist und ob sie Gott zur Ehre gereicht. Ebenso führt ein Leben zur Ehre des Herrn dazu, dass man sich fragt, ob durch ein Leben im Glauben die Herrlichkeit Gottes offenbart wird. Jesus sagte auch in Matthäus Kapitel 5, Vers 16, »Also lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen.« Ein Mensch, der an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt, entscheidet sich für ein Leben, in dem die Herrlichkeit Gottes durch die Hingabe des Glaubens noch mehr offenbart wird, was weit über ein bloß moralisches Leben hinausgeht. Zudem heißt es in Kolosser Kapitel 3, Vers 17, »Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus.« Dieses Wort bedeutet, dass all unsere Worte und Taten mit der Ehre des Herrn verbunden sind. Der Glaube dessen, der an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt, bedeutet ein Leben, das in allen Bereichen an die Verbreitung des Evangeliums Gottes denkt und keinen Lebensbereich von Gott trennt. Wer die von Gott geschenkte Gnade der Errettung zutiefst erkennt, verspürt den Wunsch, sein Leben so einzusetzen, dass es Gott die Ehre gibt. Letztendlich ist die Lehre der Bibel eindeutig. Das Leben eines Gläubigen ist nicht einfach ein Leben, das man für sich selbst führt, sondern ein Leben zur Ehre Gottes, sei es beim Essen, beim Trinken oder bei allem, was man tut. Man kann sagen, dass dieses Glaubensleben die richtige Glaubensrichtung für denjenigen darstellt, der im Glauben in einer Beziehung zu Gott lebt. Paulus ermahnt, dass zur Vermeidung von Unzucht jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben sollte, dass Mann und Frau ihre Pflichten einander gegenüber erfüllen sollten und dass sie sich einander nicht entziehen sollten, es sei denn nach Übereinkunft für eine kurze Zeit, um Zeit für das Gebet zu haben. Der Kernpunkt hierbei ist, dass die Ehe kein Mittel ist, um Sünden abzuwaschen. Die Wegnahme der Sünde konnte bereits als Errettung empfangen werden, und zwar durch den Glauben an den Herrn, auf den die Sünden der Welt durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, übertragen wurden, der am Kreuz die Strafe für die Sünde auf sich nahm und von den Toten auferstand. Die Ehe ergänzt die Errettung nicht, sondern ist lediglich eine Lebensweise, um die Ordnung des bereits erretteten Leibes aufrechtzuerhalten. Ist es nicht richtig, an Gott gebunden zu sein, anstatt an Menschen? Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen: Es ist gut für sie, wenn sie bleiben, wie auch ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so lasst sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als Brunst zu leiden. 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Verse 8 bis 9. Nach der Lehre der Bibel ist es richtig, dem Wort Gottes zu gehorchen, anstatt an Menschen gebunden zu sein. Denn das Zentrum des Glaubens sind nicht die Menschen, sondern Gott. Ein Mensch kann kein größerer Maßstab als Gott werden, und die höchste Verantwortung eines Gläubigen gilt Gott gegenüber. Die Apostel haben dieses Prinzip sehr deutlich dargelegt. In Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 29 sagen Petrus und die Apostel: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Damals befahlen die religiösen Führer den Aposteln, das Evangelium von Jesus Christus nicht zu predigen, doch die Apostel erklärten, dass es wichtiger sei, dem Willen Gottes zu folgen als menschlichen Geboten. Ebenso fragt der Apostel Paulus in Galater Kapitel 1, Vers 10: Denn suche ich jetzt Menschen zufriedenzustellen oder Gott? Und erklärt, dass er nicht Christi Knecht wäre, wenn er noch Menschen gefallen wollte. Dieses Wort zeigt, dass ein Mensch des Glaubens nicht an menschliche Bewertungen oder Zwänge gebunden leben darf, sondern im Glauben für die Verbreitung des Evangeliums Gottes aus Wasser und Geist leben muss. An Menschen gebunden zu sein, beschreibt oft einen Zustand, in dem man aufgrund von menschlicher Anerkennung, Furcht, Autorität oder Beziehungen menschliche Forderungen für wichtiger hält als den Willen Gottes. An Gott gebunden zu sein, bedeutet jedoch kein bedrückendes Gefühl, sondern ein Glaubensleben, das Gott gehört. Ein Mensch, der Gott gehört, bemüht sich, den Weg des Glaubens zu wählen, der Gott gefällt. Der Maßstab dieses Glaubens besteht immer darin, dem Wort Gottes zu folgen und ihm zu gehorchen. Natürlich lehrt die Bibel nicht, Menschen zu ignorieren oder Beziehungen auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Bibel lehrt, einander zu respektieren und zu lieben, sowie die Ordnung innerhalb der Gemeinschaft zu wahren. All diese Beziehungen und die Ordnung des Glaubens müssen jedoch ebenfalls unter dem Zweck der Verbreitung des Evangeliums Gottes verwirklicht werden. Wenn menschliche Forderungen mit dem Willen Gottes in Konflikt geraten, muss ein gläubiger Mensch die Entscheidung des Glaubens treffen und auf Gott vertrauen. Letztendlich ist das Zentrum im Leben eines Gläubigen klar. Es besteht nicht darin, an menschliche Bewertungen oder Forderungen gebunden zu leben, sondern als ein Mensch, der Gott gehört, gemäß dem Glauben zu leben, der an das Wort von Gottes Evangelium aus Wasser und Geist glaubt. Dies ist die richtige Richtung des Glaubens, von der die Bibel spricht, und das Erscheinungsbild eines Glaubens, der in einer Beziehung zu Gott gelebt wird. Obwohl Paulus die Ehelosigkeit empfiehlt, stellt er sofort die Grenze dieser Empfehlung klar. Aber ein jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ehelosigkeit ist weder eine höhere Form der Spiritualität, noch ist die Ehe ein Zeichen für eine niedrigere Stufe des Glaubens. Innerhalb des Evangeliums aus Wasser und Geist ist der Status aller Gläubigen gleich, und sie unterscheiden sich voneinander nur durch die ihnen verliehenen Gaben. Sollten wir nicht zum Nutzen der Seelenrettung handeln? Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass ein Weib nicht vom Manne geschieden werde, wenn sie aber auch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Manne, und dass ein Mann sein Weib nicht entlasse. Den übrigen aber sage ich: Nicht der Herr. Wenn ein Bruder ein ungläubiges Weib hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und ein Weib, das einen ungläubigen Mann hat, und er willigt ein, bei ihr zu wohnen, so entlasse sie den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch das Weib, und das ungläubige Weib ist geheiligt durch den Bruder. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich trennt, so trenne er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden, in Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Weib, ob du den Mann erretten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du das Weib erretten wirst? 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Verse 10 bis 16. Nach der Lehre der Bibel ist es für einen Menschen, der an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt, richtig, die Richtung seiner Handlungen und seines Lebens nach dem Nutzen der Seelenrettung auszurichten. Denn eine der wichtigsten Missionen, die Gott den Menschen anvertraut hat, muss ein Leben sein, das mit der Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist verbunden ist, welches menschliche Seelen errettet. Der Apostel Paulus hat den Maßstab seines Lebens klar dargelegt. In 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 33 sagt er: Gleich wie auch ich mich in allen Dingen allen gefällig mache, indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, auf dass sie errettet werden. Paulus hielt den Nutzen, dass viele Menschen die Errettung empfangen, für wichtiger als seine eigene Bequemlichkeit oder seinen persönlichen Vorteil. Ebenso sagt Paulus in 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 22, »Ich bin allen alles geworden, auf dass ich auf alle Weise etliche errette.« Dieses Wort zeigt, dass der Maßstab seines Lebens auf das Werk der Seelenrettung der Menschen ausgerichtet war. Für Paulus war der Handlungsmaßstab nicht einfach persönliche Freiheit oder Rechte, sondern der Nutzen des Evangeliums und die Seelenrettung. Diese Haltung zeigt sich auch im Leben Jesu. Jesus sagte, dass er nicht für seine eigene Bequemlichkeit oder Ehre lebte, sondern gekommen sei, um die verlorenen Seelen zu suchen und zu erretten. Lukas, Kapitel 19, Vers 10. Das Zentrum von Jesu Leben stand stets unter dem Zweck der Seelenrettung, die Gott, der Vater, begehrt. Daher lautet die wichtige Frage für einen Gläubigen wie folgt: Man muss darüber nachdenken, ob das Werk oder die Entscheidung, die man gerade treffen will, lediglich der eigenen Befriedigung dient oder der Errettung menschlicher Seelen und dem Nutzen des Evangeliums aus Wasser und Geist. Selbst wenn ein Mensch des Glaubens seine Freiheit nutzt, muss er bedenken, welche Auswirkungen dies auf den Glauben oder die Seelen anderer Menschen haben wird. Dies bedeutet jedoch kein Leben der erzwungenen Selbstaufopferung, sondern das Verständnis für ein Leben zur Verbreitung des Evangeliums Gottes. Gott erachtet die Seelen der Menschen als kostbar und möchte, dass sie errettet werden. Daher entflieht ein Mensch, der Gott nachfolgt, allmählich einem egozentrischen Leben und wird in ein Leben verwandelt, das nach Gottes Vorsatz geführt wird. Letztendlich ist die Lehre der Bibel eindeutig. Ein Gläubiger darf nicht nur aufgrund seines eigenen Vorteils handeln, sondern muss ein Leben führen, in dem er bei seinen Taten an den Nutzen der Seelenrettung und den Zweck des Evangeliums denkt. Dies ist die Lebensrichtung, die Gott gefällt, und eine wichtige Haltung, die ein Mensch des Glaubens einnehmen sollte. Paulus unterscheidet sorgfältig zwischen dem Gebot des Herrn und seiner eigenen Ermahnung. Gläubige dürfen sich nicht voneinander trennen. Wenn jedoch ein ungläubiger Ehepartner gehen möchte, sind sie nicht gebunden, und der gläubige Ehepartner übt einen Einfluss aus, der die Familie heiligt. Der wesentliche Punkt ist folgender: Die Errettung hängt nicht davon ab, ob man sein Eheleben aufrecht erhält. Da die Errettung bereits durch das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen wurde, ist die Ehe keine Bedingung für die Errettung, sondern ein Bereich, den diejenigen, die bereits errettet sind, verantwortungsbewusst wählen und handhaben müssen. Ist ein Leben für das Evangelium des Herrn in der jeweiligen berufenen Position nicht das Richtige? Doch wie der Herr einem jeden ausgeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, also wandle er, und also verordne ich in allen Versammlungen. Ist jemand beschnitten berufen worden, so ziehe er keine Vorhaut, ist jemand in der Vorhaut berufen worden, so werde er nicht beschnitten. Die Beschneidung ist nichts und die Vorhaut ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Ein jeder bleibe in dem Beruf, in welchem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benutze es vielmehr. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Gleicherweise auch ist er als freier Berufene ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht der Menschen Sklaven. Ein jeder, worin er berufen worden ist, Brüder, darin bleibe er bei Gott. 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Verse 17 bis 24. Nach der Lehre der Bibel ist es für einen Menschen richtig, dem Herrn an dem Ort und in der Position zu dienen, wohin Gott ihn berufen hat. Denn Gott beruft nicht jeden zur selben Aufgabe, sondern leitet jeden Einzelnen an, Gott an unterschiedlichen Orten und in verschiedenen Umgebungen zu dienen. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 20: Ein jeder bleibe in dem Beruf, in welchem er berufen worden ist. Im Anschluss daran ermahnt er auch in Vers 24: Ein jeder, worin er berufen worden ist, Brüder, darin bleibe er bei Gott. Dieses Wort sagt uns, dass der Dienst für Gott nicht nur in einem bestimmten Amt oder einer besonderen Umgebung geschieht, sondern dass jeder Mensch Gott an dem Ort dienen kann, an den er berufen wurde. Zudem vergleicht das Wort der Bibel die Gemeinde Gottes mit einem Leib und erklärt, dass alle Glieder unterschiedliche Aufgaben haben. Manche Menschen übernehmen die Aufgabe des Lehrens, andere die des Dienens und wieder andere helfen der Gemeinschaft auf andere Weise. Auf diese Weise vertraut Gott jedem Menschen unterschiedliche Orte und Missionen an. Wichtig ist nicht, ob dieser Ort groß oder klein erscheint, sondern dass man an dem Ort treu ist, den Gott einem anvertraut hat. Jesus sagte auch, dass ein Mensch, der im Geringsten treu ist, auch im Großen treu ist. Anstatt darauf zu schauen, in welcher Position sich ein Mensch befindet, sieht Gott darauf, wie sehr er an diesem Ort mit einem auf Gott gerichteten Herzen lebt. Daher existiert ein Leben im Dienst für Gott nicht nur in einem bestimmten Amt, sondern kann auch im Alltag verwirklicht werden. Auch die Tatsache, dass Gott einen Menschen an einen bestimmten Ort berufen hat, bedeutet, dass an diesem Ort ebenfalls Gottes Vorsatz liegt. In menschlichen Augen mag es wie ein gewöhnlicher Ort aussehen, doch Gott kann durch den Menschen an diesem Ort wirken und bewirken, dass er einen Glaubenseinfluss auf andere Menschen ausübt. Daher sollte ein Mensch, der an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt, seine Position als einen von Gott gegebenen Ort annehmen, anstatt sie auf die leichte Schulter zu nehmen und versuchen, darin das Evangelium Gottes zu verbreiten. Letztendlich ist das Prinzip, von dem die Bibel spricht, eindeutig. Gott beruft Menschen an jeweils unterschiedliche Orte, und es ist für einen Gläubigen richtig, Gott an diesem Ort der Berufung dienend zu leben. Wichtig ist nicht die Größe des Ortes, sondern das Herz der Treue zu Gott an diesem Ort und der Raum für ein Glaubensleben. Wenn man so lebt, wird das Glaubensleben dieses Menschen zu einem Leben, das Gott gebraucht. Paulus stellt ein Prinzip vor, das dieses gesamte Kapitel durchdringt. Doch wie der Herr einem jeden ausgeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, also wandle er. Jegliche soziale oder religiöse Unterscheidung, wie beschnitten oder unbeschnitten, Sklave oder freier Mensch, kann nicht über die Errettung bestimmen. Denn die Errettung wurde bereits innerhalb des Erlösungswerkes Jesu Christi vollendet. Wie der Text erklärt, ihr seid um einen Preis erkauft, besteht daher keine Notwendigkeit, sich abzumühen, die eigene gegenwärtige Situation zu ändern, um die Errettung zu erlangen. Die Errettung ändert sich nicht. Vielmehr wird die gegenwärtige Situation zu jenem guten Ort, um dem Herrn zu dienen. Ist es nicht richtig, die Richtung einzuschlagen, an der Gott unter den gegenwärtigen Umständen am meisten gefallen hat und sich dafür zu entscheiden? Was aber die Jungfrauen betrifft, so habe ich kein Gebot des Herrn. Ich gebe aber eine Meinung, als vom Herrn begnadigt worden, treu zu sein. Ich meine nun, dass dies gut sei um der gegenwärtigen Not willen, dass es einem Menschen gut sei, also zu sein. Bist du an ein Weib gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du frei von einem Weibe, so suche kein Weib. Wenn du aber auch heiratest, so hast du nicht gesündigt. Und wenn die Jungfrau heiratet, so hat sie nicht gesündigt. Aber solche werden Trübsal im Fleische haben. Ich aber schone euer. Dieses aber sage ich, Brüder, die Zeit ist gedrängt. Übrigens, dass auch die, welche Weiber haben, seien, als hätten sie keine, und die Weinenden als Nichtweinende, und die sich Freunden als sich Nichtfreunde, und die Kaufenden als Nichtbesitzende, und die der Welt Gebrauchenden als ihrer nicht als Eigentum Gebrauchende, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Verse 25 bis 31. Nach der Lehre der Bibel ist es eine sehr richtige Haltung, die Richtung zu finden, an der Gott unter den gegenwärtigen Umständen am meisten gefallen hat, und sich dafür zu entscheiden. Denn der Glaube bleibt nicht einfach in Gedanken oder Gefühlen verhaftet, sondern ist tief damit verbunden, den Willen Gottes in den Situationen des Lebens zu erkennen und das Herz in diese Richtung zu lenken. Der Apostel Paulus sagt in Epheser Kapitel 5, Vers 10, indem ihr prüfet, was dem Herrn wohlgefällig ist. Dieses Wort bedeutet, dass ein Gläubiger eine Herzenshaltung haben muss, die versucht zu erkennen, was Gott in seiner eigenen Situation zur Freude gereicht. Ein Leben, in dem man glaubt und Gott nachfolgt, besteht nicht einfach aus gewohnheitsmäßigem Handeln, sondern beginnt mit der Haltung, die Richtung des Glaubens zu finden, an der Gott gefallen hat. Ebenso heißt es in Sprüche Kapitel 3, Verse 5 bis 6, vertraue auf Jehova mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, und er wird gerade machen deine Pfade. Dieses Wort bedeutet, dass ein Mensch, anstatt Entscheidungen nur nach seinen eigenen Gedanken zu treffen, Gottes Evangeliumswort aus Wasser und Geist anerkennt und die Richtung der Evangeliumsverbreitung einschlägt, woraufhin Gott diesen Weg leitet. Die Richtung zu finden, an der Gott unter den gegenwärtigen Umständen gefallen hat, schließt mehrere wichtige Haltungen ein. Erstens trifft man Entscheidungen nicht allein aufgrund der eigenen Begierden oder Gefühle. Menschen können je nach Situation leicht ins Wanken geraten, doch ein Mensch, der glaubt und Gottes Evangelium nachfolgt, versucht darüber nachzudenken, ob seine Wahl vor Gott richtig ist. Zudem urteilt man nach dem Maßstab des Glaubens, der an Gottes Evangeliumswort glaubt. Da Gottes Wort zum Maßstab für die Beurteilung der Lebensrichtung wird, beginnt ein Mensch, der an das Evangeliumswort aus Wasser und Geist glaubt, darüber nachzudenken, was der Wille Gottes ist. Auch die Haltung, sich fest zu entschließen, ist wichtig. Ein Glaubensleben bedeutet nicht, mit einem ständig schwankenden Herzen zu leben, sondern erfordert die Entschlossenheit, das Herz auf eine Richtung festzulegen und dabei auf Gottes Evangeliumswort aus Wasser und Geist zu vertrauen. Wenn eine solche Entschlossenheit des Herzens vorhanden ist, ist auch die Richtung des Lebens klar vorgegeben. Letztendlich ist es für einen Gläubigen ein Ausdruck des auf Gott vertrauenden Glaubens, die Richtung der Evangeliumsverbreitung zu finden, an der Gott unter den gegenwärtigen Umständen am meisten gefallen hat, und sein Herz in diese Richtung zu lenken. Diese Haltung führt das Leben eines Menschen weg von einem egozentrischen Weg hin zu einem Leben, das nach dem Willen Gottes geführt wird. Paulus schreibt, dieses aber sage ich, Brüder, die Zeit ist gedrängt, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Weder Ehe noch Leid, weder Freude noch Besitz können ein ewiger Maßstab sein. Betrachtet man alles durch die Linse des Evangeliums aus Wasser und Geist, so ist allein die Errettung die ewige Realität, und alles andere ist lediglich eine vorübergehende Situation. Der Grund, warum Paulus ermahnt, sich nicht an all diese Dinge zu binden, liegt nicht darin, die Errettung von der Sünde zu erlangen, sondern darin, dass die Errettung bereits durch den Glauben an das empfangene Evangeliumswort aus Wasser und Geist erlangt wurde. Sind Sie wirklich jemand, der den Nutzen von Gottes Evangelium anstreben möchte? Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Dinge des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist für die Dinge der Welt besorgt, wie er dem Weibe gefallen möge. Es ist ein Unterschied zwischen dem Weibe und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist für die Dinge des Herrn besorgt, auf dass sie heilig sei, sowohl an Leib als Geist. Die Verheiratete aber ist für die Dinge der Welt besorgt, wie sie dem Manne gefallen möge. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht auf dass ich euch eine Schlinge überwerfe, sondern zur Wohlanständigkeit und zu ungeteiltem Anhang an dem Herrn. 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Verse 32 bis 35. Wenn jemand ein Mensch ist, der wirklich den Nutzen von Gottes Evangelium anstreben möchte, wendet sich die Richtung seines Herzens und seines Lebens natürlicherweise der Verkündigung des Evangeliums und dem Nutzen für die Seelen der Menschen zu. Den Nutzen des Evangeliums anzustreben, bedeutet ein Leben, in dem der Zweck und die Entscheidungen des Lebens mit der Verbreitung des Evangeliums verbunden sind, was weit darüber hinausgeht, das Evangelium bloß mit Worten anzuerkennen. Der Apostel Paulus hat diese Haltung durch sein eigenes Leben gezeigt. Er sagt in 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 23, »Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, auf das ich mit ihm teilhaben möge.« Für Paulus bestand der Maßstab des Lebens nicht in seiner eigenen Bequemlichkeit oder seinem persönlichen Vorteil, sondern in dem Werk der Verkündigung des Evangeliums. Deshalb erniedrigte er sich je nach Situation manchmal selbst und verzichtete auf seine Rechte. Ebenso entflieht ein Mensch, der den Nutzen der Evangeliumsverbreitung anstrebt, einem egozentrischen Leben. Das Herz eines Menschen bewegt sich leicht um seine eigenen Begierden oder seinen eigenen Vorteil, doch ein Mensch, der das Evangelium als kostbar erachtet, beginnt allmählich zuerst an den Willen Gottes und den Nutzen der Seelen zu denken. Daher denkt er darüber nach, welchen Einfluss seine Worte und Taten auf den Glauben oder die Seelen anderer Menschen haben werden. Bei einem Menschen, der den Nutzen der Evangeliumsverbreitung anstrebt, zeigen sich mehrere Merkmale. Erstens besitzt er ein Herz, das das Evangelium als kostbar erachtet. Dies liegt daran, dass er die Tatsache kennt, dass das Evangelium nicht bloßes Wissen oder eine religiöse Lehre ist, sondern die Kraft Gottes, die bewirkt, dass die Seele eines Menschen die Errettung von der Sünde empfängt. Daher nimmt er das Evangelium aus Wasser und Geist nicht auf die leichte Schulter. Zudem versucht er, den Zweck des Evangeliums aus Wasser und Geist mit dem Zweck seines eigenen Lebens zu verbinden. Selbst wenn er die Entscheidung und die Richtung seines Lebens bestimmt, denkt er an den Nutzen des Evangeliums. Dies ist keine Haltung erzwungener Selbstaufopferung, sondern ein Phänomen, das natürlicherweise auftritt, wenn man das von Gott vollbrachte Evangeliumswort der Errettung zutiefst erkennt. Und ein Mensch, der den Nutzen des Evangeliums anstrebt, hält den Willen Gottes für wichtiger als sich selbst. Das Zentrum seines Lebens ist nicht seine eigene Ehre oder sein eigener Vorteil, sondern das Werk der Errettung, das Gott vollbringt. Letztendlich strebt ein Mensch, der wirklich den Nutzen von Gottes Evangelium anstreben möchte, dies nicht nur mit Worten an, sondern die Richtung seines Lebens und seines Herzens bewegt sich um das Evangelium als Zentrum. In seinen Gedanken, Entscheidungen und Taten wird das Evangelium zum wichtigsten Wert, und dieses Leben eilt allmählich auf den Willen Gottes und den Zweck des Evangeliums zu. Beruht der Grund, warum Paulus die Ehelosigkeit ermahnt, auf einer einfachen Beobachtung? Der Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt, wie er seiner Frau gefallen möge, der Unverheiratete jedoch sorgt sich um die Dinge des Herrn, wie er dem Herrn gefallen möge. Dies ist keine Hierarchie geistlicher Errungenschaften, sondern ein struktureller Unterschied im Dienen. Die Tiefe der Errettung ist für alle gleich, doch die Richtung, in der man sich auf die Evangeliumsverbreitung konzentriert, ist für jedes Herz unterschiedlich. Haben die Gerechten die Freiheit, Entscheidungen zum Nutzen Gottes zu treffen? Wenn aber jemand denkt, er handle ungeziemend mit seiner Jungfrauschaft, wenn er über die Jahre der Blüte hinausgeht, und es muss also geschehen, so tue er, was er will. er sündigt nicht, sie mögen heiraten. Wer aber im Herzen feststeht und keine Not, sondern Gewalt hat über seinen eigenen Willen und dies in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrauschaft zu bewahren, der tut wohl. Also, wer heiratet, tut wohl, und wer nicht heiratet, tut besser. 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Verse 36 bis 38. Nach den Lehren der Bibel haben die Gerechten die Freiheit, Entscheidungen zum Nutzen Gottes zu treffen. Diese Freiheit des Glaubens ist jedoch nicht die Freiheit, den eigenen Begierden nach Belieben zu folgen, sondern die Freiheit, gemäß dem Willen Gottes wählen zu können. Ein Mensch, der durch die Errettung Jesu Christi mit Gott versöhnt wurde, ist kein Wesen mehr, das als Sklave an die Sünde gebunden ist, sondern ein Mensch, der die Freiheit erlangt hat, Gott im Glauben dienen zu können. Der Apostel Paulus sagt in Galater, Kapitel 5, Vers 1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Diese Freiheit ist nicht dazu gedacht, einen Menschen zügellos zu machen, sondern bezieht sich auf die Freiheit, dem Willen Gottes im Glauben folgen zu können. Daher fährt Paulus fort und sagt in Galater, Kapitel 5, Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, allein gebrauchet nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dienet einander. Dieses Wort bedeutet, dass die Freiheit eines Gläubigen nicht einfach für eine egozentrische Entscheidung da sein sollte, sondern als Entscheidung für den Willen Gottes und den Nutzen anderer genutzt werden muss. Ebenso sagt Paulus in 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 23, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Ein Gläubiger hat die Freiheit, verschiedene Entscheidungen zu treffen, doch das bedeutet, dass er bei der Nutzung dieser Freiheit darüber nachdenken muss, was Gott zur Ehre gereicht und was von geistlichem Nutzen ist. Der Gerechte ist kein Mensch, der Gott unter Zwang nachfolgt, sondern ein Mensch, der dem Willen Gottes durch den Glauben an das Evangeliumswort aus Wasser und Geist folgt. Gott ist niemand, der einen Menschen mit Gewalt bewegt. Vielmehr schenkt er dem Menschen Glauben und freien Willen, damit dieser sich selbst für das Werk Gottes entscheidet. Daher trifft der Gerechte seine Entscheidungen, während er darüber nachdenkt, welche Richtung des Glaubens Gott in seinem eigenen Leben zur Freude gereicht. Letztendlich ist die Freiheit des Gerechten keine bloße persönliche Freiheit, sondern eine Freiheit, die zum Nutzen der Verbreitung des Evangeliums Gottes eingesetzt werden kann. Durch seine Entscheidungen versucht er, in einer Richtung zu leben, die Gott die Ehre gibt und anderen Menschen das Evangelium aus Wasser und Geist verkündigt. Daher kann man sagen, dass die Freiheit des Gerechten, von der die Bibel spricht, nicht die Freiheit ist, den eigenen Begierden zu folgen, sondern der Glaube, die Richtung wählen zu können, die Gott gefällt. Innerhalb dieser Art von Glauben entscheidet sich der Gerechte für ein Leben, das nach dem Willen Gottes geführt wird. Paulus schließt das Thema der Ehe wie folgt ab: Zu heiraten ist keine Sünde und nicht zu heiraten ist ebenfalls keine Sünde. Die Kraft dieser Erklärung ist gewaltig. Die Ehe ist weder der Beweis für die Errettung noch der Beweis für den Verlust der Errettung. Das Evangelium aus Wasser und Geist misst einen Menschen nicht an äußeren Normen, sondern leitet ihn durch den Glauben, der an das Evangeliumswort der Errettung glaubt, das er in Christus gegeben hat. Abschließende Schlussfolgerung: Die Freiheit des Glaubens im Herrn. Ein Weib ist gebunden, so lange Zeit ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will, nur im Herrn. Glückseliger ist sie aber, wenn sie also bleibt, nach meiner Meinung. Ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Verse 39 bis 40. Paulus kommt zu dem Schluss: Ein Weib ist gebunden, so lange Zeit ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will, nur im Herrn. Selbst die Freiheit zu heiraten besteht im Herrn. Dies ist keine Einschränkung, sondern die Ordnung der Errettung. Und Paulus fügt eine letzte Erklärung hinzu: Ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Alle Ermahnungen des Glaubens, die in diesem Kapitel gegeben werden, sind keine gesetzlichen Pflichten, sondern ein Glaube, der aus der Leitung des Heiligen Geistes entspringt. Das 7. Kapitel des 1. Korintherbriefs fragt uns heute: Versuchen Sie, die Errettung durch die Umstände Ihres Lebens zu erklären, oder entscheiden Sie sich für ein Glaubensleben auf dem Fundament des bereits vollendeten Evangeliums aus Wasser und Geist?